Willkommen bei 2 mit Kontext, vom Plenum zum Pferdle, dem neuen Podcast der Kontext-Wochenzeitung. Einmal im Monat sprechen wir über das, was die Landespolitik in Baden-Württemberg bewegt und schauen dorthin, wo Politik wirklich gemacht wird, hinter die Kulissen. Mein Name ist Linda Roth, ich bin Journalistin und schreibe regelmäßig für die Kontext.
Und ich bin Johanna Henkel-Weidhofer, Korrespondentin eben für jene Landespolitik. Und ich will hier gleich ganz grundsätzlich auch eine Lanze für die Landespolitik brechen, denn die wichtigsten Kompetenzen der Länder in der Bundesrepublik sind Bildung und innere Sicherheit. Das heißt, das betrifft so viele Menschen. Und die Landespolitik ist gar nicht, wird ja immer als so eher nebensächlich dargestellt zwischen Kommunen und Bund. Die Landespolitik ist gar nicht unwichtig, ist und bleibt wichtig.
Die Sonst Deutschen, würden wir ja auch keinen ganzen Podcast dazu machen. Ne?
So ist es. Und dafür wollen wir jetzt sorgen, dass das Bewusstsein auch nochmal sich entwickelt. Die deutschen Länder und der Föderalismus werden so oft kritisiert als behäbig, als kompliziert. Aber haben Präsidialdemokratien und Zentralstaaten wirklich einen Vorteil? Wir sehen an Donald Trump und seinen Dekreten, wie man mit einem Federstrich ein ganzes Land, eine ganze Welt verändern kann, das ist im Föderalismus nicht möglich.
Und da können wir auch wieder zurückkommen. Bei Herrn Trump ist nicht jeder willkommen, nicht jeder Journalist, nicht jede Journalistin, ne, im Weißen Haus. Die Journalisten im Landtag, das ist eine bunte Mischung, ein wilder Haufen vielleicht auch ein bisschen. Und die sind regelmäßig in der Landespressekonferenz. Was macht man denn da?
Die Landespressekonferenz, die macht regelmäßig Pressekonferenzen, veranstaltet sie selber und einmal in der Woche mit dem Regierungschef.
Und man hat einen schönen Zusammenschnitt gesehen vom SWR. Rückblick Winfried Kretschmann bei der Landespressekonferenz, den sich den Fragen gestellt hat. Seinen Teilen auch wirklich sehr witzig. Und besonders häufig scheint er den Satz gesagt zu haben, ich bin Ministerpräsident und kein Prophet. Und ich habe vorhin in meinem Skript gesehen, dass du und auch noch König von Württemberg dazu gekritzelt hast. Kannst du das einmal erklären? Also ja, besonders auch mir, ich sehe das jetzt das erste Mal.
Ja, wunderbar. Ich wollte damit sagen, erinnern daran, dass er diesen Unterschied, auch diese Ansprüche erläutern wollte. Die Leute kommen zum Ministerpräsidenten in, also gar nicht böser Absicht, sondern in bester Absicht und denken sich aber, wenn ich jetzt mit dem geredet habe, dann entscheidet der auch. Und dieses Prophet richtet sich ja in die Zukunft, also ich bin kein Prophet, wie soll ich wissen, was passiert? Und dieser König von Württemberg richtet sich ja eher an die Breite der Möglichkeiten, will unterstreichen diese Formulierung, dass er eben nicht, siehe Donald Trump, mit einem Federstrich neue Weichen stellen kann, sondern dass Demokratie ein komplizierter Aushandlungsprozess ist, dass Kompromisse gefunden werden müssen und so weiter und so fort. Wir haben, Linda, du weißt das, eine Fragerunde in der Landespressekonferenz, darauf sind wir sehr stolz, weil wir allen, die zu uns kommen, Ministern, aber eben auch dem Regierungschef, einmal in der Woche alle Fragen stellen können, die uns wichtig sind.
Und die Freude ist immer groß auf beiden Seiten?
Bei allen Ministerpräsidenten, die ich überblicke, war die Freude, bevor sie Ministerpräsidenten wurden, groß. Da haben sie sich angeschaut, wie andere gegrillt werden und dann sind sie selber Ministerpräsident worden und dann war die Freude mäßig, mäßig, mäßig. Winfried Kretschmann sprach von der Hölzchen- und Stöckchenrunde, ist auch ziemlich anschaulich, so wie der König in Baden-Württemberg von Baden-Württemberg. Um zu unterstreichen, dass er nicht bereit ist, über jedes Hölzchen und Stöckchen zu springen. Wir legen größten Wert darauf, wir als landespolitische KorrespondentInnen, dass wir aber nicht nur ihn gegrillt haben oder dass wir nicht nur GesprächspartnerInnen grillen, sondern dass die auch ganz schön die Möglichkeit durch diese Fragerunde bekommen, ihre Fähigkeiten darzustellen. Bei Winfried Kretschmann zum Beispiel diese Authentizität, die Zität und dieses Wunderbare, dazu kann ich nichts sagen. Das weiß ich noch nicht, das sicher auch zu seinem bundesweiten Ruf und zur Ehre, der über lange Zeit beliebteste Ministerpräsident der Republik zu sein, beigetragen hat.
Was denkst du, wie unser neuer Ministerpräsident Cem Özdemir es machen wird? Der hat ja schon viel Erfahrung. Lässig?
Der wird es lässig machen. Der hat sich ja in den Augen der CDU auch schon einmal ganz schön in die Nesseln gesetzt. Mit dieser Formulierung, diesen Quatsch wird es mit ihm nicht geben. Wobei der Begriff Quatsch ist etwas aus dem Zusammenhang gerissen, aber es war sportlich gemeint. Er sprach davon, dass es weder eine Amtszeitteilung noch eine Doppelspitze oder ähnliche Kuriositäten, wäre vielleicht ein gescheiteres Wort gewesen, nicht geben wird in der neuen grün-schwarzen Koalition. Er hat viel Erfahrung, er ist schnell im Hirn, er ist sicher offensiver als Winfried Kretschmann es war. Wir sind sehr gespannt und werden in den nächsten Monaten, vor allem dann im Herbst, sicher viel spannende Erfahrungen mit ihm sammeln. Und er mit uns.
Ich bin auch gespannt, was da rauskommt dann in der Landespressekonferenz bei den Fragerunden und wie er sich schlägt im Land. Ich denke, das ist schon auch nochmal was anderes, oder? Als auf Bundesebene?
Es ist näher, man kennt sich gut. Also wir sind keine Blase, darauf legen wir auch Wert. Aber natürlich irgendwie schon auch eine Blase. Weil man trifft sich regelmäßig. Es ist vielleicht auch durchaus komplizierter, mal richtig kritisch ranzugehen. Das muss das Gegenüber aushalten. Man sieht sich immer 2, 3, 4, 5, 6 Mal. Also es ist anders als in der Bundespolitik. Aber er hat viel Erfahrung, da werden wir sicher nochmal in Ruhe drüber reden. Und deshalb wird er das jedenfalls locker schultern.
Und wir werden ihm dabei zuschauen.
Auf die Finger.
Auf die Finger schauen wir ihm, ja. Wir haben ja in unserem Podcast einen Untertitel, Johanna, ne? Also nicht nur zwei mit Kontext, sondern eben auch vom Plenum zum Pferdle. Das war ja deine Idee. Und jetzt verrat uns doch mal, wie du darauf gekommen bist.
Also das Plenum ist nicht gleich, um es vorwegzunehmen, nicht die gleichnamige Gaststätte, die auch Plenum heißt, sondern das Plenum ist dieser große, schöne, ehrenwerte Sitzungssaal im Landtag von Baden-Württemberg. Diesem Gebäude, das eigentlich eine viel höhere Beachtung auch architektonisch verdienen würde, zwischen dem neuen Schloss und dem großen Haus der Württembergischen Staatstheater. Ich kann nur allen empfehlen, wenn sie nach Stuttgart kommen oder durch Stuttgart gehen, dass sie sich diesen Schuhkarton mal genauer anschauen. Das ist ein architektonisches Highlight.
An dieser Stelle hatte ich vergessen zu sagen, das ist ein Werbeblock.
Für den Architekten, der erst vor wenigen Jahren hochbetagt in Freiburg gestorben ist, Herrn Linde. Jedenfalls gibt's diesen schönen Plenarsaal, durchlässig, große Scheiben, alle können zuschauen. Und im ersten Stock, also in der Belletage des Landtags, steht dieses Pferd. Dieses Pferd ist ein Kunstwerk, eines von vielen Kunstwerken, das im Gebäude zu bewundern ist. Eine Bronzeskulptur von einem vor 45 Jahren verstorbenen Mailänder namens Marino Marini. Und dieses Pferd ist gegossen als Ganzes mit der Platte. Und ist aber nicht plan. Und deshalb wackelt dieses Pferd leicht.
Ich möchte an dieser Stelle sagen, dass Johanna das so genau weiß, weil sie zu dem Pferdle hingegangen ist, um für unsere Podcast-Folge mal zu gucken, wie stabil das Ding steht. Ist das richtig?
Ne? Richtig, weil Marino Marini wollte mit diesem Pferd, auch das kann man sich jederzeit anschauen, zum Beispiel im Netz, das hat so einen nach hinten gebeugten Reiter, auch die Themen Spannung und Instabilität behandelt wissen. Und deshalb wollte ich wissen, ist es jetzt wirklich instabil oder nicht? Und es ist total schön, weil es ist instabil, es wackelt, aber es ist so stabil, dass es selbstverständlich stehen bleibt. Und deshalb finde ich, hat es eine große Bedeutung für die Landespolitik und für die Demokratie überhaupt, weil es bleibt stehen. Und dann noch ein Werbeblock, es gibt Kunst- und Architekturführungen durch den Landtag, also für Leute, die sich dem Thema Landespolitik auf diese Weise nähern wollen, gibt es ein sehr schönes Angebot.
Hat dich eigentlich jemand dabei beobachtet, wie du an dem Ding gerüttelt hast? Also an dem Ding, Entschuldigung.
Ich habe auch gar nicht an dem Kunstwerk, ich habe auch gar nicht richtig gerüttelt im Sinn von, Gerhard Schröder, der für die Älteren unter uns damals am Zaun vom Bundeskanzleramt rüttelte mit den schönen Worten, ich will da rein. Ich habe gar nicht gerüttelt, ich habe sehr sanft, wie es meine Art immer ist, versucht herauszufinden, ob es jetzt richtig steht oder doch ein bisschen wackelt. Die Recherche hat sich gelohnt. So geht journalistisches Arbeiten.
Vielen Dank, dass du immer so die Ärmel hochkrempelst.
Sehr gern.
Der Titel unserer ersten Folge, Zwischen Einigkeit und Misstrauen, den haben wir uns ja schon vor ein paar Wochen überlegt. Und wenn wir jetzt auf den 13. Mai zurückschauen und auf die Wahl von Cem Özdemir im Landtag und natürlich auch der Vereidigung der Ministerinnen und Minister, dann würde ich sagen, dass wir richtig lagen, oder? Mit dem Titel?
Absolut. Das ist... Es wird kompliziert, es ist kompliziert, es wird kompliziert bleiben. Dieses Vertrauen muss wachsen. Das sind so Pflänzchen, die so wirklich so ganz, ganz klein noch aus der Erde schauen. Und wir sehen das am Ergebnis. Cem Özdemir, du hast es im Skript so schön zusammengeschrieben. Wir haben 157 Abgeordnete, 56 von Grünen jeweils und der CDU, 10, SPD, die letzte demokratische Opposition, und 35 hat die AfD. Cem Özdemir hätte also 56 mal 212 Stimmen bekommen können.
93 hat er bekommen.
93 waren es. Das ist ein Schlag in die Magengrube.
Man hat das auch gesehen, ne? Also ich hatte das Gefühl bei ihm, dass er mal kurz so nachrechnet so.
Richtig.
Es war schon so ein
Problem, da kommen wir jetzt gleich zu dem Thema Einordnen und Zusammenhänge herstellen, weil es ist natürlich ein Problem für den künftigen neuen Ministerpräsidenten, es ist aber auch ein großes Problem für die CDU. Denn wir gehen mal davon aus, dass wenn überhaupt, man weiß es nicht, geheime Wahl, ich weiß es auch nicht, aber man kann ja Plausibilitätsprüfungen, auch eine schöne Übung für Journalisten und Journalistinnen, anstellen. Wir gehen mal davon aus, dass der überwiegende Teil dieser 19 fehlenden Stimmen aus der CDU kommt. Ja. Die CDU-Fraktion unter ihrer neuen Führung, Herrn Vogt, hat auf eine Probeabstimmung verzichtet. Eigentlich üblich, um mal zu schauen, stehen alle Männer und Frauen. Und schon das war sehr ungewöhnlich. Also da gab es offensichtlich...
Warum wurde sich dagegen entschieden, weißt du das?
Ja, weil offensichtlich schon jemand den Braten gerochen hat und verhindern wollte, dass jetzt an Journalisten, Journalistinnen durchgestochen, sagen wir, also heimlich weiter erzählt wird, dass die Probeabstimmung vielleicht doch nicht ganz gelungen ist, also dass nicht alle 56 CDU-Abgeordneten für Özdemir gestimmt hätten. Und diese Nachricht wollte man vermeiden. Jetzt reichen 93 Stimmen natürlich, trotzdem ist es ein Makel.
Macht keinen so einen guten Eindruck zum Start auf jeden Fall erstmal. Ich habe dich ja im Livestream gesehen. Johanna, wir haben miteinander geschrieben, während du im Plenarsaal saßt. Und irgendwann dann habe ich dir geschrieben, sag mal, was ist denn los bei dir? Hast du was im Auge? Weinst du? Oder was sind das? Tränen? Sag, warst du ergriffen? Oder?
Nein, ergriffen war ich nicht. Ich habe mir irgendwie einen Fussel offensichtlich aus dem Auge.
Aber ich war ernsthaft besorgt.
Gewischt. Tatsache ist aber, sagen wir mal so, ich hätte ergriffen sein können. Denn es war die 10. Konstituierung eines Landtags, die ich an diesem Dienstag erlebt habe. Und das ist nicht nix, sagen wir mal so.
Das ist ja wirklich der Wahnsinn. Sag, wie lange bist du denn dann schon Korrespondentin?
Das willst du gar nicht wissen.
Doch, ich glaube, wir wollen das alle gerne wissen.
Seit 1983 schaue ich mir an, was sich im Landtag von Baden-Württemberg und deutlich drüber hinaus so tut.
Das heißt, du hast schon richtig viele kommen und gehen sehen. Und das ist natürlich auch der Grund, warum der Podcast mit dir gemacht wird.
So ist es. Ich weiß ziemlich viel. Bescheidenheit ist eine Zier, aber weiter kommt man ohne ihr, um es mal grammatikalisch ganz richtig auszudrücken. Ich habe noch schon wieder einen Werbeblock, siehst du, was wir hier machen? Ich habe ein ziemlich gutes Gedächtnis. Auch die sehr skeptisch auf meine Kommentare oder meine Berichterstattung schauen.
Die ja schon auch teilweise recht bissig sind, ne?
Absolut. Auch das ist eine spitze Feder zu führen, ist eine journalistische, wie soll man es jetzt nennen? Kunst, wenn man es kann, aber auch eine Pflicht. Genau hinzuschauen und spitz zu sein. Nochmal zurück. Ich habe ein ziemlich gutes Gedächtnis, dass auch die durchaus anerkennen, die nicht so begeistert sind, wenn sie meine Geschichten lesen. Und das gute Gedächtnis führt dann dazu, dass man ziemlich schnell im Archiv, in der Landtag hat zum Beispiel ein wunderbares Archiv, das auch von Studierenden genutzt wird, dass man ziemlich schnell dann auch Sachen findet. Ganz ohne KI übrigens, mit der Hand am Arm zum Beispiel.
Oder man ruft einfach Johanna an.
Man kann auch Johanna anrufen.
Und sagen, sag mal, da war doch was und erinnerst du dich doch daran, ne?
Diese Einrichtung der Kollegen oder Kolleginnen-Recherche gibt's, zumal wenn man gutes Verhältnis untereinander hat. Und viele in Baden-Württemberg, die über Landespolitik reden, haben auch ein gutes Verhältnis zueinander, vertrauen sich.
Ihr lungert ja auch viel zusammen rum, ne?
So ist es.
So hast du gesagt, nennt ihr das.
Wir lungern viel rum. Es gibt auch Bilder am Ende der Koalitionsverhandlungen, wo dann bis Mitternacht irgendwie die Letzten schon am Boden liegen, um sich zu entspannen.
Also wir reden von den JournalistInnen, die am Boden liegen?
Weil wir da wirklich, oder am Boden kauern, weil wir da wirklich sehr viele Stunden gemeinsam auf Ergebnisse gewartet haben. Wir kennen uns gut und deshalb ist mein Archiv auch offen für Dritte, Vierte und Fünfte, wenn Sie sich für Landespolitik interessieren.
Und weil du ein sehr gutes Gedächtnis hast und gut vernetzt bist und sehr viel weißt, interessiert mich natürlich, wie ist denn jetzt die Stimmung eigentlich nach dem Ergebnis der Wahl zum Ministerpräsidenten, aber auch nach der Vereidigung der Ministerinnen und Minister, wo es ja jetzt tatsächlich wirklich losgeht?
Also die Stimmung ist jetzt erstmal erwartungsfroh. Um es positiv auszudrücken. Jetzt gehen alle in ihre Häuser, die neuen Minister, Ministerinnen, Staatssekretäre, die wieder in ihre Häuser gehen, wie grüne Ressortchefs und Chefinnen, freuen sich natürlich auch. Es schüttelt und rüttelt sich jetzt. Es ist vielleicht auch eine Fügung, dass jetzt in Baden-Württemberg diese berühmten Pfingstferien beginnen, die ja so ähnlich sind wie kleine Sommerferien, Zeit, um runterzukommen, Zeit, um sich zu sortieren. Und die Stimmung ist nicht schlecht. Ob die Stimmung wirklich gut wird, wird der Herbst zeigen.
Und warum ist der Herbst so wichtig?
Naja, da muss die Regierung dann zeigen, wie und ob und wie andersrum sie in die Gänge kommt. Und vieles von dem dann schon auf den Weg bringen, was im Koalitionsvertrag zum Teil einigermaßen flockig formuliert ist.
Ich habe ein Spiel mitgebracht, und zwar, es geht um die neuen Ministerinnen und Minister, die wir natürlich kennenlernen möchten. Du hast gesagt, ich soll nicht alle nehmen. Soll ich so eine Auswahl treffen? Wenn du die Auswahl ergänzen möchtest, dann machst du das natürlich. Aber wichtig ist, dass du spontan, ich sag den Namen, und du sagst dann spontan die Kompetenz des neuen alten Ministers, Ministerin und eine Herausforderung. Was du auf keinen Fall machen darfst, ist, dass du irgendwie einen bissigen Kommentar ablässt. Okay, also du kannst so Geräusche machen, so oder sowas, ja.
Danke. Aber Regieanweisungen, Regieanweisungen im Podcast. Okay, nichts Witziges, todernst.
Nichts Spitziges, habe ich gemeint.
Also, okay.
Also nicht keine
Gott.
Ne?
Sondern wir
sind nett, ne? Schauen auf das, was kommt, was gut ist, was das bringen könnte.
So wie die gute Pädagogin, so wie die gute Pädagogin in der neuen Klasse, wenn alle motiviert ja, werden.
Richtig,
sollen.
Genau.
I try. Ja. Wir schauen uns das mal an.
Man weiß ja auch nicht, wer es hört, ne? Vielleicht ist Motivation daher.
Millionen.
Ja, Millionen. Okay. Ich fange aber mal an. Also nicht nur Ministerinnen und Minister, sondern ich war natürlich auch Ministerpräsident, unser Ministerpräsident. Mit dem fangen wir mal an. Und zwar mit Minister. Gell? Wie man
es
so sagt.
Ja, es fällt mir schwer. Ich komme aus Wien. Ich bemühe mich. Es fällt mir auch nach 46 Jahren Baden-Württemberg schwer. Minister.
Der Minister, genau. Der Ministerpräsident Cem Özdemir. Sagt mir, welche Kompetenzen bringt er mit und vor welchen Herausforderungen steht er?
Erfahrung, großes rhetorisches Talent, kann man jetzt ja nicht mehr sagen, große rhetorische Fähigkeiten, Brückenbauer. Die Herausforderung wird sein, die CDU davon zu überzeugen, dass man gemeinsam am besten fährt.
Okay, das hast du gut gemeistert.
Danke, danke. Ich habe mich auch sehr bemüht. Du hast die Pausen bemerkt.
Okay, kommen wir zu deinem, ich habe geschrieben Lieblingsthema, aber das stimmt gar nicht, ist eigentlich ein Herzensthema, Bildung, ne?
Ja.
Das ist dir sehr, sehr wichtig. Bevor wir zu dem Minister kommen, der in Zukunft das Ministerium für Kultus, Jugend und Sport leiten wird, sag mal ganz kurz, warum ist dir denn Bildung so wichtig?
Das Ministerium heißt gar nicht mehr für Kultus, Jugend und Sport.
Ah, das heißt
gar
nicht mehr so.
Aber es macht nicht.
Wie heißt es denn jetzt?
Die Ministerien werden gerade nochmal, sind gerade nochmal sortiert und gerüttelt worden und wir werden in der nächsten Folge, Spannung, Spannung, in der nächsten Folge nachliefern, was genau wo ist. Aber der Sport ist nicht mehr im Kultusministerium. Der Minister, um zu deiner Frage zu kommen, heißt Andreas Jung. Ist ein sehr profilierter CDU-Politiker, ist einer der Stellvertreter von Friedrich Merz, seit vielen Jahren in der Bundespolitik, im Bundestag, kommt vom Bodensee und hat mit Bildung bisher überhaupt nichts zu tun. Und jetzt möchte ich aber dann doch vielleicht meine Grenzen, die du mir in diesem Spiel gesetzt hast, etwas dehnen, weil ich diese Stelle nutzen möchte, um folgenden Gedanken zur Diskussion zu stellen. Kann nicht sein, dass ein fachfremder Minister geradezu Vorteile hat bei einem komplizierten Thema, wenn er neu kommt, sich völlig neu auf eine Sache einlässt. Da ist ja eher die öffentliche Meinung so, boah, das ist wieder typisch Politiker, da kann jeder jedes. Und was ist denn das jetzt? Der kennt sich aus bei Energie und soll jetzt für unsere Kinder zuständig sein. Und ich glaube, dass wenn Politiker bereit sind, sich auf Neues einzulassen und dann diese Masse Input auch verarbeiten können, dass Fachfremdheit geradezu ein Vorteil sein kann und ich meine es auch belegen zu können. Cem Özdemir kam ins Landwirtschaftsministerium weitgehend ahnungslos. Vegetarier, Höchststrafe für alle Bauern, für alle Metzger und war aber in der Lage, sich auf dieses Thema einzulassen. Und Cem Özdemir kam für ein paar Monate ins Bundesbildungsministerium. Noch nie, außer seine Erfahrungen in Schulzeit und Studium, näher mit dem Thema in Kontakt gekommen und war aber in der Lage, sich darauf einzulassen. Und genau das, ich wage eine Prognose, wird Andreas Jung gelingen.
Jetzt hast du aber natürlich auch einen Auftrag für ihn formuliert, ne? Also eben den Blick offen zu lassen, sich alles erstmal in Ruhe anzuschauen. Aber bei den...
Gut erkannt, das war dahinter Gedanke.
Und aber was siehst du denn für Herausforderungen?
Es ist kompliziert. Baden-Württemberg hat ein viel zu ausdifferenziertes Schulsystem. Sogar die CDU hat schon mal auf einem Bundesparteitag vor vielen Jahren, 2011, glaube ich, in Leipzig beschlossen, dass man mittelfristig zu einem zweigliedrigen Schulsystem muss. Baden-Württemberg ist diesen Weg nie gegangen. Das ist schon aus Effizienz und Angebots- und Gleichheitsgründen eine unglaubliche Notwendigkeit. Jetzt liegt die UNICEF-Studie am Tisch seit wenigen Tagen, bei der rauskommt, dass Deutschland, das reiche Deutschland, auf Platz 27 im Ländervergleich in der Behandlung, jetzt etwas großflächig zusammengefasst, in der Behandlung von Kindern und Jugendlichen liegt, vor allem weil der Bildungsaufstieg so schwer ist, kommen wir wieder zur Landespolitik, ist Ländersache. Also Baden-Württemberg muss jetzt wirklich mal dafür sorgen, dass der Bildungsaufstieg gelingt, dass nicht mehr die Professoren, Kinder und die Kinder aus reichen Elternhäusern viel schneller und viel, viel einfacher auf der Uni landen, als die Kinder aus den sogenannten bildungsfernen Schichten, was ich schon eigentlich eine gemeine Formulierung finde.
Jetzt hast du eigentlich auch beantwortet, warum das dein Herzensthema ist, ne? Damit?
Ja, absolut.
Ohne dass ich nochmal nachfragen musste. So, kommen wir zum nächsten. Oliver Hildenbrand. Er ist ein profilierter Innenpolitiker. Es werden ihn auch einige, denke ich, das kann man schon so sagen, vermissen in der Position. Und er ist jetzt nämlich neuer Minister.
Im Sozialministerium.
Im Sozialministerium,
diese
genau.
Sozialminister-
aber das heißt, da ist ja jetzt auch noch anderes dabei, ne? Da ist auch...
Da ist richtig, aber es ist schon wieder nicht, kommen wir gleich zum Negativen, es ist schon wieder nicht im Namen des Hauses der Begriff Frauen. Jetzt kann man sagen, okay... Wer braucht 2026 noch ein Frauenministerium? Aber ich finde, es ist keine schöne Visitenkarte, dass dieses Haus nicht Ministerium für Soziales, Frauen und Gesundheit heißt, sondern dass jetzt das so ein bisschen verschwiemelt wird. Naja, Frauenpolitik und Gleichstellung ist eine Aufgabe für alle, stimmt, aber wir schauen uns die Welt an, auch die Welt am Globus von Baden-Württemberg. So richtig toll ist es nicht gelungen. Wir werden uns mal sehr intensiv in einer Folge mit dem Verhältnis von Politikern und Politikerinnen im neuen Landtag und von Macht in der Landespolitik unterhalten.
Sie wollten also
Oliver,
ne?
Wir hatten ja mal gesagt,
wir machen mal durch.
Aber Oliver Hildenbrand kommt vom linken Flügel, er ist studierter Psychologe, er ist sicher mit dem Weitblick ausgestattet, das Thema Gleichstellung im Blick zu haben.
Darf ich da mal ganz kurz was fragen? Und zwar, das ist ja rauf und runter geschrieben worden, dass er vom linken Parteiflügel ist, als hätte man sozusagen ein letztes Leben des Mammut
richtig,
entdeckt.
Wenn er,
warum?
Richtig, wenn er das wäre, dann hätte er gleich das vorletzte lebende Mammut zu sich ins Ministerium geholt. Denn Petra Krebs, seine Staatssekretärin, eine ausgewiesene Gesundheits- und Pflegeexpertin, jetzt also das Gegenstück zum Thema fachfremd, ganz nah aus dem Fach herausgewachsen, in der Politik tätig, ist auch vom linken Flügel. Der Baden-Württembergische Landesverband ist seit Gründung der Partei 1979 im Land realo-dominiert. Und der linke Flügel war mal ein bisschen stärker, mal ein bisschen schwächer, aber nie so ausgeprägt wie der realo-Flügel. Und es ist ein schönes Zeichen, dass zwei Linke jetzt in diesem Haus eine sehr vernünftige Politik machen werden, die Chance kriegen, sie zu machen, die auch den Blick auf Gerechtigkeitsfragen vielleicht etwas mehr haben als Realos vom Realo-dominierten Flügel.
Und ist das auch irgendwie ein Muss gewesen?
Absolut,
ja,
richtig.
Oder?
Ja. Also es musste in irgendeiner Form, also es, der linke Flügel lebt ja, er ist ja nicht völlig weg. Wir werden uns auch mal über das Thema Mitte und bürgerliche Mitte unterhalten. Natürlich sind die Grünen sehr in die Mitte gerückt in Baden-Württemberg, aber die Mitte hat sich über 15 Jahre grün dominierte Landesregierung auch vergrünt. Das kann ja gar nicht anders sein. Nicht nur in den Städten, sondern auch am Land. Aber um auf Oliver Hildenbrand zurückzukommen, der war Landesvorsitzender, der war, wie du gesagt hast, Innenexperte. Der ist profiliert und der wird jetzt ein sehr umsichtiger, ich wage auch diese Prognose, Minister werden.
Und Herausforderungen? Vor welchen steht er?
Ja, zum Beispiel die großen Reformen. Die Krankenhausreform im Land ist zumindest auf den Weg gebracht, aber den großen Systemen fehlt Geld, Pflege, Gesundheit. Er steht vor großen Herausforderungen. Die gesamte Landesregierung steht vor großen Herausforderungen, weil für jedes Vorhaben gilt, es gibt einen, so heißt es technisch, technokratisch Haushaltsvorbehalt. Mhm. Das heißt, es wird nur umgesetzt, wenn ausreichend viel Geld da ist.
Und da muss man mal. Das sieht im Moment nicht so gut aus, ne?
Naja, Baden-Württemberg ist vergleichsweise gut ausgestattet, aber in der Tat, es war schon viel, 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 viel mehr Geld da.
Du wolltest gerne, dass wir noch über Nicole Hofmeister-Kraut sprechen. Warum war dir das so wichtig?
Nicole Hofmeister-Kraut ist Nicole Hofmeister-Kraut ist Wirtschafts-, nicht Wissenschafts-, ist Wirtschaftsministerin geblieben. Sie kommt aus der Wirtschaft. Sie war es jetzt 10 Jahre und sie hat als Frau diesen Platz in der CDU behalten. Sie ist nicht unangefochten geblieben, was sie ist. Aber auch die CDU sieht, dass nur Männer es nicht bringen und dass am Ende austariert werden musste. Auch das hat Nicole Hofmeister-Kraut ihr Amt, sagen wir mal, gerettet.
Meinst du, sonst wäre es ihr weggeschnappt worden
und jemand anders? Ja, und ich glaube, dass sie in der Lage sein wird, diese Chance zu nutzen.
Es war ja auch irgendwie mal so ein Gespräch gewesen, ob nicht Manuel Hagel Wirtschaftsminister
genau.
ist, ne?
Der wurde aber, wie du weißt, etwas anders.
Du hast aber noch keine für Frau Hofmeister-Kraut noch keine Herausforderungen.
Naja, die Herausforderungen liegen auf der Straße. Deutsche Automobilindustrie, baden-württembergische Automobilindustrie, mir kommt da übrigens immer etwas zu kurz, dass die in der Tat heute große Schwierigkeiten haben. Die haben die Welt aber auch, um es mal vorsichtig auszudrücken und nicht gleich vor den Kadi zu kommen mit unserem Podcast. Die haben die Welt aber auch viel zu lang beschummelt, haben diese berühmte Grenzwertnummer abgezogen in einer Art und Weise, die ja bekanntlich in Amerika zu Gefängnisstrafen geführt hat. Also gerade die Automobilindustrie hat es schwer. Mir tut jeder sehr logisch Beschäftigte leid, der um seinen Arbeitsplatz auch bei den Zulieferern jetzt fürchten muss. Die Politik ist aber eine völlig skurrile Verantwortungszuweisung, weil die Automobilindustrie hat ganz schön viel selber dazu beigetragen, dass die Schieflage entstanden ist. Hätten halt emissionsschwächer ausstoßende Autos bauen sollen.
Wir haben ja jetzt auch eine neue Verkehrsministerin.
Richtig, Nicole Hofmeister-Kraut.
Nee. Blödsinn.
Nicole, die nächste Nicole.
Genau.
Nicole, vor lauter Nicole. Also wir haben nur zwei Nicole.
Genau, jetzt
Nicole.
Kommen wir zur zweiten Nicole.
Die zweite Nicole, Nicole Razavi. Razavi.
Genau, wie ist denn deren Verhältnis so zur Automobilindustrie in Baden-Württemberg?
Ja, die ist eine Mobilität, ich will jetzt nicht sagen Dinosaurierin, das ist jetzt gemein, aber sie ist eine, sagen wir mal, positiv Mobilitätsausgleicherin, also Auto muss seinen Platz behalten. Wir wollen ihr die Chance geben, sich zu entfalten. Ich möchte mir aber trotz deiner Vorgabe nicht bissig zu sein, eine kleine Spitze.
Bis jetzt hat es echt gut funktioniert.
Eine kleine Spitze doch erlauben. Nicole Razavi ist eine der größten Faninnen von Stuttgart 21. Und ich muss schon lächeln, wenn ich dran denke, dass sie sich jetzt mit den Auswirkungen dieses Projekts und mit dem Fortgang, der uns noch sehr, sehr viel Ärger, du bist doch gerade mit dem Zug gekommen, sehr, sehr viel Ärger bereiten wird, herumschlagen muss.
Ich finde, du siehst ein bisschen schadenfroh aus.
Ein Glück, dass ich vor einem Mikro sitze.
So, jetzt kommen wir zum Manuel Hagel, unserem Innenminister. Und ich beschreibe jetzt mal, was ich sehe. Ich sehe Johanna, die nach unserer Flasche Sekt greift, die sie mitgebracht hat, weil wir wollten, ich verrate das mal, wir wollten unsere erste Podcast-Folge 2 mit Kontext eigentlich am 1. Mai feiern, also die erste Folge feiern und natürlich, was wollten wir da noch feiern?
Den Geburtstag von Manuel Hagel und inzwischen übrigens nicht nur den, aber dazu komme ich gleich. Wir machen jetzt gluck, 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 gluck. Tatsächlich zwei ganz kleine, also die Gläser sind...
Gemacht. Ich dachte mir, fliegt das Ding vorhin, als du die Flasche mitbringst, sag ich, oh je, das wird nichts mit dem Öffnen. Und dann auch noch irgendwie hier direkt bei den Aufnahmen. Aber du hast das ja super gelöst, ohne dass es uns um die Ohren geflogen ist. Cool.
So, und jetzt stoßen wir an.
Auf was stoßen wir denn jetzt alles an? Wir haben eine lange Liste.
Wir haben eine lange Liste. Also, Wir stoßen an auf Manu Hagel. Den Manuel, den alle Manu nennen.
Wir feiern
haben wir
seinen
auch
Geburtstag
das verraten.
Nach.
Wir feiern seinen Geburtstag nach. Wir feiern den Geburtstag von Andreas Jung, den alle Andi nennen. In der CDU ist diese Namensverkürzung, hat um sich gegriffen. Dies ist der freundliche Umgang. Andreas Jung wurde an dem Tag, an dem er vereidigt worden ist, als Minister 51. Und wir werfen einen Gruß nach Sigmaringen, denn Winfried Kretschmann ist am 17. Mai 78 Jahre alt geworden.
Also ich würde sagen, wir haben genug Gründe gesammelt, um die Uhrzeit schon eine Flasche Sekt zu öffnen, oder?
Genau, öffnen ja, trinken nicht.
Was?
Ja, die Flasche.
So. Trinken ja sogar aus Gläsern. Schmeckt. Es schmeckt auf jeden Fall, kann man nichts falsch machen. Es könnte nicht so guter Eindruck entstehen, wenn wir das jetzt jede Folge machen würden, weil wir könnten natürlich sehr viele Geburtstage und Anlässe feiern, weil die finden wir eigentlich immer, ne?
Die finden wir immer, das machen wir aber nur zum Auftakt. Und jetzt kehren wir auch wieder zur ernsthaften Vermittlung von Landespolitik zurück.
Genau, wir kehren zurück. Ich schau mal ganz kurz. Du wolltest gerne noch ein bisschen was zu Andreas Jung sagen. Habe ich den? Nee? Gut, dann hacken wir ihn.
Andreas Jung, glaube ich, ist abgehackt. Du, Eule, abgehackt.
Dann kommen wir jetzt zu meiner Lieblingsrubrik. Und zwar in jeder unserer Podcast-Folgen wird es die Rubrik Unter uns, Johanna, geben. Und in dieser wirst du uns mit Insider-Informationen aus dem Politikbetrieb versorgen. Also unter uns, Johanna, sag, was gibt es Neues aus dem Flurfunk?
Es gibt Verschiedenes aus dem Flurfunk. Noch immer Thema ist Winfried Kretschmann und was wird er eigentlich machen? Wie wird er jetzt sein Leben organisieren? Er hat zum Abschied von Cem Özdemir eine Standbohrmaschine bekommen.
Ist er so ein Heimwerker?
Er ist der Heimwerker zwischen Sigmaringen und dem Nordpol und dem Südpol. Es gibt nichts, was er nicht kann. Sein Lieblingswerkzeug ist die Stichsäge. Achtung, Abstand halten. Er hat sogar mal zu einem Geburtstag von der Fraktion, glaube ich, von seiner grünen Fraktion, einen Schweißkurs geschenkt gekriegt und war dann total stinkig auf sich selber und eigentlich auf die Schenkenden, auch weil das so kompliziert ist, so eine richtige Schweißnaht zu ziehen. Also diese Standbohrmaschine hat total gebracht, weil die musste er sich bisher immer von einem Nachbarn ausborgen und jetzt hat er endlich selber eine.
Geil, wie man sich so freuen kann.
Wunderbar. Er wird viel Opern hören, er ist ein großer Opernkenner, liebt Mozart, liebt Figaros Hochzeit. Er wird sich sortieren müssen. Es gibt eine schöne Szene zum Abschied, bevor wir zum Flurfunk und der Zukunft kommen. Es gibt eine schöne Szene zum Abschied, ganz heimlich. Hat sich, als er aus dem Staatsministerium losfuhr, haben sich Abgeordnete Blödsinn, haben sich Mitarbeiter an der Straße aufgestellt, um ihn zu verabschieden. Und das ganz ohne Kamera, ganz ohne Mikro, ganz ohne Fotografen. Und das ist eine schöne Geste, aber Tränen sind nicht angebracht. Er behält ein Büro in dem Haus, in dem Anwesen, neben dem Staatsministerium. Er wird auch einige Termine wahrnehmen. Also er wird
aber hat
da
er jetzt
öffentlich.
Erstmal Pause?
Ja, jetzt will er ausschlafen. Das fragt sich allerdings auch dann, wie lange diese Mitteilung dann auch erledigt und überholt ist. Er wird sich sortieren, er wird Vorträge halten, er macht vielleicht Kirchenführungen. Er ist ein sehr berühmter Kirchenerklärer, weil er wahnsinnig viel weiß. Er ist überhaupt ein kluger Mensch. Also er wird was finden.
Und er wird vielleicht auch das eine oder andere Mal seine Meinung noch sagen, oder?
Wenn er gefragt wird, davon können wir ausgehen. Tja, und dann gibt's noch einen Flurfunk zum Thema Ministerpräsident. Wohin zieht eigentlich der Nachfolger? Mhm. Winfried Kretschmann lebte immer in Sigmaringen und unterm Dach in der Villa Reitzenstein, da hat er sich so ein Refugium eingerichtet zum Schlafen. Den Garten hat er als Biologe geliebt, er konnte jede einzelne Pflanze mit Vor- und Nach- und lateinischem Namen und überhaupt Verwandten und Anverwandten erklären. Hat auch manchmal gedauert, wenn man mit ihm durch den Garten gegangen ist. So, und der Nachfolger, wie wir alle wissen, hat gerade geheiratet. Am Valentinstag in der Nacht in Tübingen. Und wird sicher nicht unterm Dach in der Villa Reitzenstein leben. Es gibt eine Dienstvilla.
Auf dem Gelände.
Der Präsident des Landes Baden-Württemberg hat eine Dienstvilla, nicht auf dem Gelände. Das wäre schon edel. Es ist, geht noch edler.
In der noch edler.
Noch edler in der Umgebung von Schloss Solitude. Und jetzt ist die Frage, diese Dienstvilla ist gebaut worden in den 60er Jahren, auch aus Sicherheitsgründen, mitten in die Gegend gut zu sichern. Die Rote Armee-Fraktion, Terrorismus war ein Thema. Mhm. Sicherheit ist auch bei Cem Özdemir ein Thema. Und jetzt stellt sich die Frage, was wird aus dieser Villa? Manche Journalisten
kennen. Wofür würde sie in den letzten Jahren genutzt?
Als Schulungszentrum. Die ist an Unternehmen vermietet und wird als Schulungszentrum genutzt, weil da auch so ein Konferenzbereich eingebaut ist. Und jetzt muss man mal schauen, diese Villa, ich kenne sie, ich war mal in dieser Villa, es waren auch Journalisten bei früheren Ministerpräsidenten durchaus zum Gespräch eingeladen.
Wer hat da als letztes Konferenz gelebt?
Günter Oettinger hat in der Villa gelebt, auch weil den Nachbarn, die Familie Oettinger, Inken und Alexander, wohnten am Stuttgarter Frauenkopf. Und irgendwann war den Nachbarn aber dieses Getriebe, nicht auch Polizei, Sicherheit, Polizeistreife in der Früh abgeholt, nicht mehr zuzumuten. Und deshalb ist Günter Oettinger damals in die Dienstvilla gezogen, wie es heißt. Es klingt jetzt auch ein bisschen zu abgehoben. Es ist nicht klein, hat, glaube ich, 8 Zimmer.
Ach ja, Mensch, aber, wie bescheiden.
Aber ist jetzt auch nicht irgendwie ein Palast. Jetzt schauen wir mal, was passiert.
Okay, und meinst du, du kannst uns das verraten dann in der nächsten Folge? Du weißt es doch eigentlich schon, oder?
In der nächsten Folge weiß ich jetzt ganz bestimmt.
Und weißt du es auch jetzt eigentlich schon?
Nein, ich weiß jetzt eigentlich nicht. Und wir wollen jetzt wir wollen nicht gleich anfangen mit dem, was die Politikvermittlung so kompliziert macht, nämlich mit dem Verbreiten von immer neuen Gerüchten, die sich verselbstständigen und dann ausgedeutet werden und aus denen plötzlich Fakten werden, obwohl sie keine sind.
Ohoho, jetzt ist ja so eine strenge Ansage. Okay, da muss ich mich natürlich jetzt zurücknehmen und nicht weiter dich versuchen auszuquetschen, sondern dann kommen wir wirklich zurück zu den, ich würde mal sagen, den wirklich sehr wichtigen Thema noch. Und zwar, wir hatten es jetzt von der Regierung und den Ministerinnen und Ministern und du hast ganz kurz es vorhin angesprochen, die SPD als letzte demokratische Partei in der Opposition, hast du gesagt?
Ja.
So, die Opposition ist natürlich eminent wichtig für unsere Demokratie. Wie haben sich denn da jetzt die Kräfteverhältnisse verändert und was erwartest du?
Ja, die Kräfteverhältnisse sind eigentlich, wenn wir uns jetzt mal zurückbeamen und das aus der Sicht zum Beispiel anschauen, 2011, als Grün-Rot an die Macht kam und die SPD gut 23% hatte, die Kräfteverhältnisse sind erschütternd. Und ich kann mir auch nur ganz schwer ausmalen, obwohl ich wirklich viel Erfahrung habe, ohne angeben zu wollen, wie sich dieses Kräfteverhältnis im Landtag zum Beispiel an Plenartagen dann auswirken wird, in den Ausschusssitzungen auswirken wird. Es sitzen 35 AfD-Abgeordnete, 10 Sozialdemokraten innen gegenüber, wenn man jetzt die Opposition nimmt. Und es wird vieles gar nicht mehr geben. Nehmen wir zum Beispiel das Thema Enquete-Kommission. Ja. Enquete-Kommissionen sind Zusammenkünfte von Fachleuten und Politikern, in denen sinnvolle Geschichten aufarbeitet werden. Zum Beispiel die Corona-Politik und die Krisenfestigkeit in einer Gesellschaft. Wir haben in Baden-Württemberg in der letzten Legislaturperiode diese Enquete gehabt zum Thema krisenfeste Gesellschaft. Da sind sehr, sehr viel kluge Geschichten rauskommen. Jetzt würde ja aber die AfD...
Beschreib mal ganz kurz, wie das abläuft, eine Enquete-Kommission. Da werden ja von unterschiedlichen Bereichen in der Gesellschaft, unterschiedlichen Teilen Fachleute...
benannt. Es werden Fachleute als Mitglieder der Enquete-Kommission benannt. Es sind Abgeordnete Mitglieder der Enquete-Kommission. Und die Kommission als solche hört Fachleute an.
Und am Ende...
gibt es einen Riesenbericht.
Genau.
Nicht zum Thema krisenfeste Gesellschaft, hat er, keine Ahnung, wahrscheinlich 1500 Seiten gefüllt. Jedenfalls sehr, sehr viel Wissen, sehr viel wichtiges Wissen ist da zusammengetragen. Jetzt kann jeder sagen, ja, die AfD gab es ja vorher auch schon, stimmt. Aber die AfD war die kleinste Oppositionsfraktion. Natürlich hatte sie das Recht, auch Wissenschaftler demokratisch gewählt, da kommen wir jetzt leider dahinter nicht zurück und das dürfen wir auch gar nicht, Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen zu benennen, zu hören zu wollen. Aber jetzt ist es ja eine komplette Schräglage, wenn die Opposition mit 35 Abgeordneten, einer mit 10 Abgeordneten gegenübersteht. Das heißt, Enquete-Kommissionen werden total schwierig. Noch ärger ist es beim Thema Untersuchungsausschüsse. Weil vorgesehen ist, dass dieses schärfste Schwert der Opposition, wie es immer heißt und zu Recht immer geheißen hat, von einer bestimmten Anzahl von Abgeordneten beantragt werden kann. Das kann die AfD locker, das kann die SPD nicht mehr. Also wir werden sehen müssen, bitter erkennen müssen, wie sich das schüttelt und rüttelt. Und es wird eine ganz neue Form der Landespolitik.
Und
jetzt kommen wir wieder zu erfreulich.
Nee, noch nicht. Okay. Und wie wird sich die SPD positionieren? Wird sie versuchen, die Nähe irgendwie zur Regierung, obwohl sie in der Opposition ist, zu suchen? Oder
Millionenfrage. Ich will jetzt nicht ins Lächerliche ziehen, aber Millionenfrage.
Wenn wir auf die Abstimmung gucken...
Özdemir, meinst du?
Genau. Da hat die SPD ja geheime Abstimmung, aber es ist davon auszugehen.
Es fragen mich viele Leute, auch in unserem Stammcafé oder im Freundeskreis, es fragen mich viele Leute, warum hat denn die SPD nicht, um ein Zeichen zu setzen, gesagt, wir enthalten uns und wir machen es auch bekannt?
Ja.
So, gute Frage. Schwierige Antwort. Ist es ein Entgegenkommen, das ja nur stattfindet, weil man auf die AfD reagiert, ist schon die erste Reaktion auf die AfD. Geht's noch? Also die SPD wird versuchen müssen, Aufmerksamkeit zu erlangen, aber nicht durch, tja, wie jetzt, überspitzte Formulierungen, weil für Krawall und Populismus ist schon die AfD zuständig, Nationalismus und so weiter. Und da den richtigen Weg, das ist eine Gratwanderung, die ich mir auch nur wirklich ganz schwer vorstellen kann. Hochseilakt, Bergsteiger, K2 ohne Sauerstoff, weil das ganz kompliziert wird. Und man kann da.
Aber wahrscheinlich übertreibst du gar nicht, ne?
Also so ist
mit
es.
Dem Bild, was du
man
auch
kann da SPD-Frau übrigens auch, man kann da SPD aus demokratietheoretischen Gründen ja nur die Daumen halten, dass es funktioniert. Und zwar ganz unabhängig von programmatischen Positionen, ob mir das jetzt alles passt zur Vermögensteuer oder nicht. Sondern einfach insgesamt, wenn ich mir das Kräfteparallelogramm im Landtag anschaue, da muss funktionieren.
Aber sie haben gute Leute.
Sie haben gute Leute, die müssen sich jetzt aber schütteln und rütteln und tatsächlich halt mal diese Rhetorik von der Talsohle dann auch mal wirklich ernst nehmen. Wir haben es gehabt von den konstituierenden Sitzungen. Ich schaue mir das bekanntlich, ich habe es gesagt, seit 1984 an. Kurz davor musste Erhard Eppler als SPD-Landesvorsitzender gehen, weil er bei der Landtagswahl 32% eingefahren hat. Und jetzt liegen wir bei 5,5. Hartes politisches Brot.
Ich glaube, an der Stelle machen wir mal dann
ein. Doch wieder was Erfreulicheres.
Kann ich noch ein bisschen Sekt haben?
Ja, schon so ein bisschen Sekt haben. Ihr seht, genau. Geht schon also, ganz schön
zu. Wir atmen mal kurz durch.
Ja.
Wir werden natürlich auch die SPD im Auge behalten.
Und jetzt nochmal was Positives.
Komm, was Positives.
Was Positives. Diese nochmal zur Verteilung, zur Machtverteilung im Landtag. Diese 56 und 56, 112 sind brutal viel, wenn man sich das jetzt anschaut. Das stimmt, das ist eine Riesenverantwortung, aber das ist auch ein unglaublicher Vertrauensbeweis. Schau dich mal um. In Europa, von Andalusien bis Wales, von Ungarn ist gerade gut gegangen, aber Österreich, die Niederlande, da regiert eine Regierung, eine Parteienkombination Grüne und CDU über 10 Jahre und wird von Wähler und Wählerin mit 60% Zustimmung ausgestattet. Da müssen sie jetzt was draus machen. Aber wenn das nicht ein positives Signal ist, dass es sehr wohl funktionieren kann, wenn man es eben nicht als Streitkoalition, wie das ja jetzt so über Berlin heißt, anlegt, sondern eben als wir zeigen euch, was Demokraten alles können, Aktion, Ärmeln aufkrempeln und im Rahmen der Möglichkeiten Versprechen umsetzen, keine falschen Versprechen machen.
Das war ja aber schon auch dem Verhältnis zwischen Kretschmann und Strubel geschuldet, oder? Also dass so vielleicht das wenig Auseinandersetzungen oder so nach außen getragen wurden, wie das jetzt vielleicht im Moment zwischen der Großen Koalition CDU und SPD in Berlin ist.
Richtig, jetzt kommen wir so ein bisschen zum Anfang unseres Podcasts zurück. Zusammenhänge herstellen, Entwicklungen erläutern. Das Verhältnis zwischen Kretschmann und Strobel war vielleicht, kann ja gar nicht sein, nicht immer so friktionsfrei hinter den Kulissen wie davor, aber es ist beiden gelungen, vor den Kulissen eine Stimmung aufrechtzuerhalten, die für das, wie das Winfried Kretschmann immer gesagt hat, die dafür sorgt, dass diese Ressource, diese knappe Ressource Vertrauen in der Politik, in dem Fall in der Landespolitik, erhalten geblieben ist. Und wie gesagt, 60% sind eigentlich ein Riesengrund für Demokraten und Demokratinnen zu jubeln, und zwar unabhängig davon, ob man jetzt für Grüne oder CDU-Positionen ist.
Du bist ja auch dafür bekannt, dass du nichts von so Dramajournalismus hältst, ne?
Sondern ich bin der festen Überzeugung, es kommt ja jetzt auch so ein bisschen bundesweit als Thema immer mehr auf. Ich bin der festen Überzeugung, dass diese Klicks- und Quote-Herangehensweise demokratiegefährdend ist. Natürlich klickt man an, wenn schon wieder kommt Söder letzte Patrone. Und natürlich ist komplizierter, Positives darzustellen und nicht zugleich in den Geruch zu kommen, einer unangemessenen Nähe zur jeweiligen Partei. Aber ich finde, es müsste viel mehr auf diese, wie du sagst, auf diesen Dramajournalismus verzichtet werden, weil das, es gibt gerade auch eine neue Untersuchung zu dem Thema, weil das wahnsinnig auf die AfD einzahlt.
Das ist Wasser auf die Mühlen, ne?
Einzahlt, und das können wir uns, wenn ich auf den Herbst und die Wahlen im Osten schaue, nicht mehr leisten. Wollten wir nicht über was Positives reden?
Ja. Wir wollten über was Positives reden. Vielleicht schaffen wir es noch in unserer nächsten Rubrik, nämlich du hattest geschrieben Lust auf Zukunft und ich habe sie jetzt umbenannt. Das weißt du noch gar nicht, ne? Ich habe sie nicht.
Wir sitzen jetzt zusammen, um über alles Mögliche zu
vergessen. Ich würde sagen. Genau. Ich dachte, wir nennen sie. Gib uns mal Kontext, Johanna. Und zwar gib uns mal Kontext dazu, was uns in den nächsten 4 Wochen in der Landespolitik erwartet. Vielleicht finden wir so ein gutes, positives Ende, wenn jetzt wir doch über Schwierigkeiten gesprochen haben und Herausforderungen.
Also jetzt war Regierungserklärung. Ich kann nur bei allen die Neugierde wecken, sich das auch mal anzuschauen. Der Landtag wird gestreamt. Jeder kann sich da reinklicken. Jeder kann sich selber ein Bild machen. Schon wieder ein Werbeblock. Das ist das Einfachste von der Welt, sich mal selber einen Eindruck zu verschaffen. Aussprache über die Regierungserklärung, auch da, das sind keine Veranstaltungen, die 7 Tage dauern, sondern da kann man mal irgendwie 1 oder 2 Stunden opfern. Man opfert auch für den Song Contest eine ganze Nacht. Also ich könnte mir manches vorstellen, was ich da im Zeitbudget auch mal in Richtung Politikbetrachtung umorientieren ließe. Dann sind die schon erwähnten Pfingstferien, die allen ziemlich gut tun werden, inklusive den Journalisten und Journalistinnen, den Lungernden und denen, die wochenlang versucht haben, den Geschehnissen gerecht zu werden. Und dann gibt es Regularien, es gibt die Konstituierung der Ausschüsse. Fachpolitiker werden nach dem Wahlergebnis und thematisch zusammengesetzt. Dann gibt's nochmal einen Plenartag, also einen Sitzungstag im Juni. Dann gibt's, weil wir sehr spät Sommerferien haben, noch Sitzungstage im Juli, wo sich dann schon zeigen wird, wie kommen die jetzt in die Gänge, wie machen sie es eigentlich. Baden-Württemberg hat eine Besonderheit, weil immer im Frühjahr gewählt wird, fällt die 100-Tage-Bilanz. Das ist so eine Tradition. Wie weit ist man nach 100 Tagen? Also es galt früher mal, schauen wir mal, ob es noch immer gilt, so eine Schonfrist von 100 Tagen. Und dann wird eine erste Zwischenbilanz auf den Tisch des Hauses gelegt, zum Beispiel bei Grün-Rot, damals vor 15 Jahren im Rosengarten des Staatsministeriums mit unglaublich vielen Kamerateams. Winfried Kretschmann, der erste grüne Ministerpräsident der Welt. Und das ist diesmal einfach aufgrund des Ablaufs, ist das immer im August. Es wird diesmal wieder so sein. Und da werden wir dann mal genau hinschauen, wie sie jetzt zusammengefunden haben, inhaltlich und auch atmosphärisch bei der ersten Pressekonferenz der gemeinsamen, als sich Manuel Hagel und Cem Özdemir der Öffentlichkeit präsentiert haben. Als Dudes-Freunde hat Cem Özdemir in der Beantwortung der ersten Journalistenfrage sofort vergessen, dass er Manuel Hagel duzt.
Ja,
ich glaube, das wird eben dann
das war
nicht
großes
mehr passieren.
Gesprächsthema, ne?
Ja, genau. Das werden wir sehen. Bis dahin wissen wir auch, was aus der Dienstvilla geworden ist. Um mal zum ganz Wichtigen zu kommen.
Mit den bescheidenen 8 Zimmern. Okay, wir sind am Ende unserer ersten Folge unseres gemeinsamen Podcasts, 2 mit Kontext, vom Plenum zum Pferdle. Haben wir irgendwas vergessen? Hab ich was vergessen, dich zu fragen?
Du hast nichts vergessen, ich habe auch nichts vergessen. Außerdem haben wir die wunderbare Möglichkeit, beim nächsten Mal alles zu erzählen, was wir vergessen haben. Ich kann nur allen empfehlen, dran zu bleiben. Es bleibt spannend.
Auf jeden Fall.
Es wird vielleicht manches nachgeholt.
Und wir haben das jetzt echt gut hier gemacht, ne? Du hast nicht einmal gerufen, Schnitt, Schnitt, Schnitt oder so, ne?
Also, ich kann zum Schluss nur sagen, perfekt. Gut
und die erste Folge.
Tara, sagst du's? Den letzten Werbeblock oder
ja,
sag ich?
Den letzten Werbeblock. Also wenn wir jeden Werbeblock bezahlt bekämen, ne? Dann ja, würde es der Kontext, mal, würde es der Kontext richtig gut gehen.
Schauen wir mal, wer kommt.
So, wir bedanken uns bei Stugi TV für die Unterstützung bei der Produktion. Ich bedanke mich bei dir, liebe Johanna und liebe Hörerinnen und Hörer. Lest immer schön fleißig Kontextwochenzeitung, mittwochs online und in der Samstagsausgabe Print der Taz. Wir hören uns wieder und bis dahin bleibt alle schön kritisch. Bis nächstes Mal.
Bis nächstes Mal.